Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer gemeinsamen Bibelstunde, in der wir über den Psalm 15 nachdenken wollen. Im Psalm 15 steht zwar nicht an die Zerstreute, aber wir sehen so aus, ne? Wir haben uns wirklich schön aufgeteilt hier, der Raum ist voll, die hinteren Plätze sind sogar besetzt. Aber mir hat schon einer gesagt, das ist hier problematisch, sagt er jetzt, alle nach vorne zu rufen, weil jeder seinen Stammplatz hat. Ne? Ich habe gesagt, das ist ja gut, wenn jeder seinen Platz in der Gemeinde hat. Ne? Ja, wir wollen heute mit Psalm 15 fortfahren. Und bevor wir den Psalm lesen, wollte ich vorschlagen, dass wir aufstehen und beten. Jesus, dir danken wir für deine große Liebe und Gnade zu uns. Wir danken dir auch für diesen Psalm, der uns wirklich belehren will, wie wir dir nachzufolgen haben, wie wir in deiner Nähe sein sollen und wie wichtig das ist, dass wir uns an dein Wort halten und danach wandeln. Ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt beim Hören deines Wortes segnest, mit deinem Segen. Amen. Ja, ich wollte jetzt den Psalm 15 einmal lesen. In der Luther-Übersetzung heißt das, also die Überschrift in der Luther-Übersetzung heißt, wen nimmt Gott an? Fragezeichen. Ein Psalm Davids, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und tut, was recht ist, und die Wahrheit redet von Herzen. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinen Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wider die Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmer mehr wanken. Dieser Psalm ist im Grunde genommen eine Antwort, eine Frage und eine Antwort auf diese Frage. Und ich denke, es lohnt sich wirklich kurz über die Frage nachzudenken, bevor man sich der Antwort auf diese Frage widmet. Die Frage lautet ja, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Vielleicht so einmal kurz zusammengefasst würde ich sagen, wer darf in die Nähe Gottes treten? Wer darf in seiner Nähe zu sein? Da sein, da sich zu befinden, wo die Gegenwart Gottes ist. Ich denke, eine Frage, die man sich wirklich stellen sollte. Wir heute zu unserer Zeit sollten uns mit dieser Frage beschäftigen. Wer darf es? Ich denke, das ist eine wirklich wichtige Frage. Wenn wir so die Geschichte des Volkes, des alttestamentlichen Volkes betrachten, die Menschen zur Zeit des Alten Testaments, dann sehen wir, dass oft Menschen sich so aufgespielt haben, als ob sie Götter wären. Mag sein, dass das heute auch noch zum Teil so ist, aber mir fiel da eine Geschichte ein über den König Ahasverus. Ich denke, wir kennen diese Geschichte. Und da war in diesem Land war ein Gesetz da, dass man sich, wenn man sich dem König genähert hatte und war nicht gerufen, dann würde man mit dem Tode bestraft. Es sei denn, der König streckt seinen Zepter aus und man berührt die Spitze des Zepters. Wir sehen hier, dass sogar ein Mensch wie wir es sind, sich eine ganz besondere Position erdacht hatte, dass man ihm im Grunde genommen sich gar nicht nähern durfte. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Grund diese Regel eingeführt wurde damals. Vielleicht waren es Sicherheitsmaßnahmen, man weiß es nicht. Heute redet man ja auch sehr viel über Sicherheitsmaßnahmen. Aber ich habe überlegt, wie viel mehr ist Gott als dieser König Ahasverus? Wie viel größer ist er? Wie viel heiliger ist er? Und zu Mose sprach Gott in 2. Mose 33, aber mein Angesicht, sprach er, kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ich denke, diese Frage ist wichtig für uns in der Hinsicht, dass wir uns Gedanken machen über die Größe Gottes, über die Heiligkeit Gottes. Gott ist nicht so wie wir Menschen. Und es ist schon eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollen. Wer darf in seine Nähe treten? Wer darf in Gottes Gegenwart sich befinden? Für mich war es auch interessant, was hatte David bewegt, diese Frage zu stellen? Warum stellt er plötzlich auf einmal diese Frage und sagt, wer darf hier sich Gott nähern oder wer darf in seinem Zelte weilen, wer darf auf dem Berg sein? David kannte ja die Geschichte des Volkes Israel. Er kannte das Zelt oder die Stiftshütte, er kannte den Berg und er kannte die Geschichte auch mit Mose. Und er wusste, dass als die Gegenwart Gottes auf dem Berg war, dann hatten die Menschen Angst gehabt, die wurden zurückgewichen. Die haben gesagt, geh Mose, rede du, wir wollen damit nichts zu tun haben. Also die Heiligkeit war ihnen so heilig gewesen. Und als ich so nachgedacht hatte, was den Psalmist David so zum Anlass gedient hätte, diesen Psalm zu schreiben, dann dachte ich an die Geschichte, als er die Bundeslade holen ließ. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte bekannt ist, aber ich denke, wir haben schon mal davon gehört. Und wir lesen da, dass Usa, also erstmal wurde die Bundeslade auf einem Wagen transportiert, obwohl sie getragen werden sollte. Und Usa, der damals der Hohepriester war, der streckte seinen Arm aus und fasste die Lade an. Wir lesen so, als die Räder ausgeglitten waren oder so ähnlich. Ne? Und dann lesen wir in 2. Samuel 6, Vers 7, da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und Gott schlug ihn daselbst um des Frevels willen. So starb er daselbst bei der Lade Gottes. Und von David lesen wir danach, also den nächsten Vers, aber auch David ergrimmte, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum hieß man diesen Ort Peretz Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jedem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Wir kennen das aus der Geschichte, dass die Lade des Herrn dann zu einer anderen Person kam. Und wir wissen, dass Gott die Person gesegnet hatte. Und als David dann den zweiten Anlauf sozusagen genommen hatte, die Bundeslade zu holen, dann wissen wir, dass er sehr, sehr sorgfältig alles vorbereitet hatte. Und wirklich auf die ganzen Vorschriften, auf das, was das Gesetz vorgeschrieben hatte, geachtet hatte, damit nicht wieder so etwas passiert. Also, unsere Frage steht ja noch immer da im Raum, wer darf in die Nähe Gottes treten? Die Antwort lesen wir hier, auf wen es zutritt. Wer darf? Die Überschrift lautet hier, wen nimmt Gott an? Und wenn wir dann anschließend diesen Psalm lesen, dann müssen wir wahrscheinlich, also wenn wir jetzt nur das lesen würden und das als Antwort auf die Frage sehen werden, wen nimmt Gott an, wie die Überschrift hier ist, dann würden wir wahrscheinlich sehr enttäuscht heute nach Hause gehen. Wer untadelig lebt, und dann würden wir uns fragen, ja, wer ist von uns untadelig? Und so weiter. Ich habe den Psalm etwas umgeschrieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine eigene Übersetzung gemacht habe, aber ich habe für mich so gedacht, Jesus ist der einzige Mensch eigentlich. Jesus als Mensch ist die einzige Person, die sich Gott nähern konnte, weil er wirklich untadelig war. Ohne Sünde, ohne Fehl. Und weiter möchte ich betonen, und in ihm, also in Jesus Christus, viele, viele Menschen, die in Jesus Christus verwurzelt sind, die Jesus Christus angenommen haben. Ich möchte einfach, dass dieser Psalm für uns heute zur Prüfung dient. Vor allem die Antwort auf diese Frage, die ich etwas umgeschrieben habe, weil ich habe so überlegt und ich möchte euch erstmal eine Aufgabe geben und die ist gar nicht so schwer. Ich denke, das schaffen sogar die Kinder. Weiß jemand, wie viel 6 plus 4 ist? Keiner, ne? Wisst ihr, wie viel 6 plus 4 ist? Die Kinder, die rechnen noch. Aber ich sage euch das vor. Es ist 10, ne? Und 4 plus 6 ist auch 10, ja? Deswegen habe ich auch versucht, die Antworten hier auf diese Frage etwas anders zu formulieren. Hier steht ja, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und dann steht, wer untadelig lebt. Und ich möchte das anders sagen, wer mit Jesus lebt, der lebt untadelig. Weil ich denke, das ist beides voneinander abhängig. Und ich denke, das ist nicht so, dass ich jetzt das Wort Gottes verändere oder etwas hinzutun, sondern die Bibel sagt es so. Also ich möchte jetzt einmal vorlesen, was ich so zusammengefasst habe hier als Antwort auf diese Frage. Bei mir sind das 12 Verse geworden, 12 Verse, 12 Stämme Israels, das passt irgendwie, ne? Das ist eine gute Zahl, obwohl ich mich daran gar nicht bestrebt war, daran zu halten. Also, wer mit Jesus lebt, lebt untadelig. Wer mit Jesus lebt, tut, was recht ist. Wer mit Jesus lebt, redet die Wahrheit von Herzen. Wer mit Jesus lebt, verleumdet nicht mit seiner Zunge. Wer mit Jesus lebt, tut seinem Nächsten nichts Arges. Wer mit Jesus lebt, schmäht seinen Nachbarn nicht. Wer mit Jesus lebt, zieht nicht am gleichen Joch mit den Bösen, beziehungsweise Gottlosen oder Verworfenen. Wer mit Jesus lebt, der ehrt und achtet seine Geschwister. Wer mit Jesus lebt, hält, was er versprochen hat, auch wenn es ihm zum Nachteil ist. Wer mit Jesus lebt, leiht sein Geld nicht gegen Wucherzinsen aus. Wer mit Jesus lebt, lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Und wie würden wir jetzt den letzten Vers umschreiben? Ich habe es folgendermaßen gemacht. Wer mit Jesus lebt, wird nicht zu Fall kommen. Wer mit Jesus lebt, lebt untadelig. Ich denke, das Wort Tadel ist uns bekannt. Besonders den Schülern in der Schule ist das wahrscheinlich sehr bekannt, denn wenn man so einen Tadel eingetragen bekommen hat, dann war das nicht gut, dann war das nicht angenehm. Aber in Russland wurden zum Beispiel Noten gestellt, ne, für das Benehmen, das hieß Поведение hieß das, das Benehmen. Ne? Und dann hat man dann Noten gestellt. Also von 1 bis 5. 5 war die beste Note, das war also sehr gut. Und wenn bei jemandem Benehmen sehr gut stand, dann war er natürlich einer der sehr glücklichsten Schüler in der Klasse. Aber das bedeutete noch nicht, dass er tadellos war. Ich wollte einfach unser Gehirn ein bisschen anregen, dass wir ein bisschen nachdenken über uns, über unseren Zustand. Und uns fragen, wie würden die Menschen mein Benehmen beurteilen? Wie würden sie jetzt beurteilen, wie ich mich benehme? Sei es jetzt hier in der Gemeinde vielleicht, meine Gemeindemitglieder, zu Hause, meine Familie. Wie würden sie mein Benehmen beurteilen? Oder auf Arbeit, meine Arbeitskollegen, wie würden die mein Benehmen beurteilen? Ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir uns diese Gedanken machen. Es ist wichtig, dass wir uns prüfen und uns fragen. Denn es ist ja wichtig, dass wir darüber nachdenken und uns fragen, was denke ich, was rede ich, was tue ich? Wer mit Jesus lebt, lebt untadelig. Wer mit Jesus lebt, tut, was recht ist. Nun eine Frage an uns. Ist das einfach, das zu tun, was recht ist? Vor allem das zu tun, was allen recht ist. Jetzt auf einmal hier sehe ich schon, das geht gar nicht. Ne? Ihr könnt das vielleicht, viele kennen das aus dem Internet, man kann da bewerten, Daumen hoch, Daumen runter und immer wieder gibt es welche, die zu bestimmten Fragen, zu bestimmten Situationen oder zu bestimmten Bildern Daumen hoch heben. Es gibt aber auch immer welche, die Daumen nach unten zeigen. Also im Grunde genommen ist es unmöglich, allen recht zu tun. Was ist das denn, rechtes Tun? Geht es wirklich darum, dass wir alles immer allen recht tun? Ich denke nicht. Wir wissen, dass richtig und falsch sind heute eigentlich sehr dehnbare Begriffe. Was für einen richtig ist, das ist für den anderen falsch. Und was für einen anderen eine gute Tat ist, das ist für den anderen schon ein Verbrechen. Und man kann sich in dieser Welt sehr, sehr schwer orientieren, wenn man dieses Buch nicht hätte. Aber wir sind ja die Glücklichen. Wir haben dieses Buch, wir haben das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes gibt uns die Richtung an. Das Wort Gottes zeigt uns, was richtig ist und was falsch ist. Und im Grunde genommen ist das einfach. Einfach lesen und tun, was da drin geschrieben steht. Aber auch da wollte ich, dass wir uns fragen, tun wir das, was recht ist? Oder zumindest sind wir bestrebt, das zu tun, was recht ist? Haben wir ein Verlangen danach? Wenn dieses Verlangen da ist, dann können wir schon für uns den Daumen einmal hochhalten. Denn es ist wichtig, dass wenn wir mit Jesus leben, dann auch tun, was recht ist. Wer mit Jesus lebt, redet die Wahrheit von Herzen. Warum denn? Warum redet derjenige, der mit Jesus lebt, die Wahrheit? Und das auch noch von Herzen. Ich denke, die Antwort ist ja einfach, weil Jesus die Wahrheit ist. Wir hatten in Psalm 12 gehabt, als ich letzte Mal dran war, war der Psalm 12 dran. Und da haben wir gelesen, sie reden Lug und Trug. Da ging es um die Gottlosen. Wir aber, die wir mit Jesus leben, reden die Wahrheit von Herzen. Lug und Trug, das ist die Frucht, die der Satan hervorbringt. Er ist ein Verfasser der Lüge, würde ich fast sagen. Er ist der Vater der Lüge. Jesus aber ist die Wahrheit. Und jetzt wieder die Frage an uns. Rede ich die Wahrheit? Oder versuche ich vielleicht irgendwie die Wahrheit zu verdrehen oder zu heucheln oder noch etwas? Wir sollen die Wahrheit von Herzen reden. Wir sollen in unserem Inneren einen Beschluss fassen, was die Wahrheit betrifft. Dass über meine Lippen kommt nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Und das können wir nur dann tun, wenn wir mit Jesus leben. Von uns aus können wir das nicht tun. Also die drei ersten Aussagen, es waren ja Aussagen über das, was ein Christ tut. Danach kommen Aussagen über das, was der Christ nicht tut. Oder was derjenige, der mit Gott lebt, mit Jesus Christus lebt, nicht tut. Wer mit Jesus lebt, verleumdet nicht mit seiner Zunge. Spurgeon schreibt, und das war für mich eine sehr interessante Aussage, er schreibt, dass manche Menschen mit ihrer Zunge besser beißen können als mit den Zähnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wenn ich jetzt Brot esse, fällt es mir richtig schwer, mit der Zunge etwas zu beißen. Aber wenn es darum geht, den Nächsten zu beißen, denke ich mal, da ist das mit der Zunge wirklich einfacher als mit den Zähnen. Die Zunge ist etwas, was schon sehr viel Übel angerichtet hat. Ich möchte das mit einem Streichholz vergleichen. Ein Streichholz ist sehr wichtig und ich denke, das war damals, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, eine sehr gute Erfindung gewesen, dass man dieses Streichholz erfunden hatte. Man brauchte nicht mehr Feuer durch Reibungen erzeugen oder das Feuer mitnehmen oder zum Nachbar laufen, um brennende Kohle zu holen. Man konnte selber zu Hause gehen, Streichhölzer nehmen, Ofen anzünden und das wurde warm. Aber wenn man dann ein Streichholz falsch genutzt hätte und irgendwo im Wald, vor allem wo es sehr trocken ist, so ein klein bisschen rumgespielt hätte, dann wissen wir, was so ein Streichholz anrichten kann. Ich denke, wir haben auch vor kurzem in den Nachrichten gehört, in Portugal, wie es brannte oder auch in anderen Ländern, was für großes Unheil eingerichtet wird. Und auch wir sollen mit unserer Zunge nicht verleumden, weil das viel Unheil anrichtet. Wer mit Jesus lebt, tut seinem Nächsten nichts Arges. Wer ist unser Nächster? Ich denke, da fällt uns sofort die Geschichte vom barmherzigen Samariter ein und zeigt uns, wer der Nächste ist. Das sind die Menschen, die uns umgeben. Es müssen nicht unbedingt unsere Geschwister sein in der Gemeinde oder unsere Familienangehörige oder unsere Arbeitskollegen, sondern es kann ein beliebiger Mensch auf der Straße sein. Und wir tun diesen Menschen nichts Arges. Und ich möchte jetzt hinzufügen, auch nicht in Gedanken. Also wir wünschen dem Menschen nichts Böses. Wenn wir mit Jesus leben. Wir müssen eins berücksichtigen, dass unterlassene Hilfe ist auch etwas Arges. Nicht von ungefähr lernt man in Deutschland, wenn man zum Beispiel einen Führerschein macht, erste Hilfe zu leisten. Und wenn man das nicht tut, so ist das eine Straftat, wenn man das nicht getan hat. Man kann sich in den meisten Fällen rausreden, warum man das nicht getan hat. Aber im Grunde genommen sollte man das tun. Man ist verpflichtet, das zu tun. Und ich denke, dass unterlassene Hilfe, wenn wir das wirklich irgendwo Hilfe, einer Hilfe benötigt hat und wir das unterlassen haben, dass das auch arges Tun ist. So wie zum Beispiel die zwei Ersten, die beim Samariter, nicht beim Samariter, sondern bei diesem Verletzten da, der da am Wegesrand lag, vorbeigingen und ihm nicht geholfen haben. Die haben ihm im Grunde genommen etwas Arges angetan. Und wir sollten uns heute prüfen, wie behandeln wir unsere Nächsten? Wenn uns etwas nicht passt, wenn wir vielleicht beleidigt worden sind oder noch etwas, sind wir dann nicht schnell, vielleicht sehr selten mit der Tat, aber sehr schnell in unseren Gedanken, dass wir unserem Nächsten etwas Arges wünschen? Wir dürfen uns heute prüfen und uns vor Gott, in Gottes Licht stellen. Und eins sollten wir wissen, wer mit Jesus lebt, der tut seinem Nächsten nichts Arges. Wer mit Jesus lebt, schmäht seinen Nachbarn nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es damals schon Probleme gab im Volke, so Nachbarprobleme, so wie es man heute kennt. Und dass man dann den Nachbar vielleicht verachtet hatte, ihn geschmäht hatte oder was weiß ich was getan hatte. Aber wir kennen das von unserer heutigen Zeit, dass das sehr schnell passiert. Dass man den Nachbar verachtet, aber das ist ein schlechter Nachbar und so weiter und ihn vielleicht schmäht und so weiter. Aber wer mit Jesus lebt, der tut das nicht. Der achtet seinen Nachbar. Für mich war es immer wichtig, dass wir selber gute Nachbarn sein sollten. Und dann werden wir auch unsere Nachbarn im anderen Lichte sehen. Wer mit Jesus lebt, zieht nicht am gleichen Joch mit den bösen, gottlosen Verworfenen. Hier lesen wir, wer die Verworfenen für nichts achtet. Also ich habe es jetzt so umgeschrieben, dass wer mit Jesus lebt, der zieht nicht am gleichen Joch mit den Bösen, also mit den Gottlosen oder mit den Verworfenen, mit den Ausgeschlossenen. Man macht nicht gemeinsame Sachen damit. Und ich denke, auch da könnten wir uns prüfen, ob wir da allem nachkommen. Wer mit Jesus lebt, der ehrt und achtet seine Geschwister. Ich denke, das ist für uns als Gemeinde ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns heute prüfen und in unserem Leben feststellen, ob wir wirklich bereit sind, unsere Geschwister, unsere Mitgeschwister zu achten und sie zu ehren, ihnen Gutes wünschen und nicht konkurrieren. Denn oft, wenn das eigene Ich in uns herrscht, und wir nicht mit Jesus leben, sondern mit unserem eigenen Ich verheiratet sind, dann kommt diese ganze Sachen wie Neid und dieses, fällt mir das Wort nicht ein, dass wir uns niedriger achten oder niedriger gestellt fühlen als die anderen. Ne? Wir denken, oh, wir werden benachteiligt, so würden wir sagen. Dann wird das uns alles nicht auffallen. Denn es ist nur dann, wenn wir mit unserem eigenen Ich verheiratet sind, dann kommen solche Gedanken uns auf. Aber wenn wir mit Jesus Christus leben, dann ehren wir unsere Mitmenschen, dann ehren wir unsere Geschwister und wir achten sie. Und ich denke, wir tun gut daran, wenn wir das auch tun in unserem Leben, wenn wir es tun hier bei uns in der Gemeinde. Wer mit Jesus lebt, hält, was er versprochen hat, auch wenn es ihm zum Nachteil ist. Ich denke, ist man wirklich sehr, sehr schnell bereit, sein Versprechen zu brechen. Wenn es um unser Geld geht, um unser nicht Wichtiges, aber Geld. Wir sagen ja oft, Geld ist nicht so wichtig. Aber wenn es da an das Geld geht oder wenn wir Nachteile vor uns sehen, dann sind wir sehr schnell bereit, unsere Versprechen aufzulösen oder vielleicht zu leugnen und sagen, nein, ich habe es nicht versprochen und so weiter. Aber das Wort sagt uns hier, dass wenn wir mit Jesus leben, in der Gegenwart Gottes uns befinden wollen, dann halten wir das, was wir versprochen haben. Auch wenn es uns zum Nachteil ist. Es ist doch immer besser, sich daran zu halten. Auch hier könnten wir uns prüfen und uns fragen, halten wir uns daran? Wer mit Jesus lebt, leiht sein Geld nicht gegen Wucherzinsen aus. Nun, wir wissen, dass im Volke Israel ein Gesetz bestand, dass man, wenn man seinem Bruder Geld geliehen hatte oder sogar Speise gegeben hatte, dann durfte man das nicht mit Zinsen zurückverlangen. Es war verboten. In 5. Mose 23 können wir das nachlesen, Vers 19. Und Vers 20, da lesen wir, dem Ausländer darfst du Zins auflegen, deinem Bruder aber sollst du keine Zins auflegen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allem daran, an allem daran du die Hand legst in dem Lande, dahin du kommst, um es einzunehmen. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie ist es dann heute, wenn ich jetzt jemandem Fremden, nicht meinem Bruder, Geld leihe, darf ich Zinsen verlangen oder nicht? Wisst ihr, ich bin zu keinem Entschluss gekommen, leider. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, wenn ich jemandem Geld leihe, dann darf ich eigentlich keine Zinsen verlangen. Vor allem, wenn es mein Bruder, meine Schwester oder auch meine Mitchristen, meine Brüder und Geschwistern hier in der Gemeinde sind. Das darf man nicht machen. Man denkt dann immer wieder, vielleicht könnte man sich ein bisschen bereichern. Jetzt ist das ja kaum wert, das Geld, wenn man das irgendwo festlegt auf Zinsen. Man kriegt kaum etwas Zinsen dafür, ne? Aber zu den Zeiten, wo man vielleicht, wenn man das Geld so angelegt hatte und vielleicht 6-7% oder 8% Zinsen gekriegt hätte, dann überlegt man schon, ob man das Geld leiht ohne Zinsen oder nicht. Aber ich denke, für uns sollte das gar nicht in Frage kommen, denn wenn wir mit Jesus leben, so tun wir das einfach nicht. Wer mit Jesus lebt, lässt sich nicht mit Geschenken bestechen, Unschuldige anzuklagen. Ich denke schon mal, Unschuldige anklagen, das sollte uns als Christ gar nicht in den Kopf kommen. Vor allem auch noch Geschenke dafür zu nehmen. Wenn wir an Judas denken, dann wissen wir, wie sehr das Geld in seiner Hand brannte. Wer mit Jesus lebt, wird nicht zu Fall kommen. Mit diesem Gedanken möchte ich abschließen. Und ich möchte zusammenfassen. Gott ist ein heiliger Gott. Und es lohnt sich, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wer darf sich eigentlich Gott nähern? Wer darf in seiner Gegenwart sein? Und für unsere Zeit heute, für die Zeit, in dem wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist, das Werk vollbracht ist, können wir, und das kostet uns im Grunde genommen gar nichts, weil Jesus Christus hat alles bezahlt, durch ihn können wir in Gottes Nähe treten. Und wenn wir mit Jesus Christus leben, werden wir auch nicht zu Fall kommen. Wer mit Jesus Christus lebt, der hat sein Haus auf einen Felsen gebaut. Amen.